Der Gottesdienst hat uns schon großartig mit hineingenommen in das Thema, um das es heute geht. Ich habe mir mit den Jugendlichen am Freitag schon einen Vorlauf gegönnt und die da schon mit hineingenommen. Das ist immer klasse, wenn man Dinge nicht nur einmal bewegt. Durch die vergangenen Jahre bzw. die Ereignisse der vergangenen Jahre ist aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit unseres Landes eine Frage noch stärker in den Vordergrund gerückt, als sie bisher ohnehin schon war. Das ist die Frage, in welchem Maß kann man Berichten in Medien und Worten von Politikern eigentlich vertrauen? Seit der Amtszeit des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump kursieren Begriffe, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung besonders stark, alternative Fakten oder auch Fake News. Dann hat die Einschätzung der Geschehnisse und Maßnahmen rund um das Coronavirus die Frage dann direkt in unsere Häuser und zwischenmenschlichen Beziehungen hinein transportiert, manchmal auch katapultiert mit entsprechenden auseinanderstrebenden Wirkungen auch. Voll in die Beziehungen hinein. Wir wussten ja schon lange theoretisch, dass wir jede Nachrichtenmeldung mit einem gewissen Maß an Vorsicht betrachten müssen. Ja, man weiß das rein theoretisch, also so im Kopf. Es steht immer eine Absicht und eine eigene Meinung dahinter, wenn jemand etwas berichtet. Aber viele Menschen fragen sich, meiner Einschätzung nach, nun umso mehr, und zwar sehr persönlich, wie kann ich denn überhaupt wissen, was wirklich ist? Diese Frage ist keine Frage unserer Zeit. Schon und wahrscheinlich nicht erst seitdem, aber schon als Jesus Christus auf unserem Planeten als Mensch lebte, war das die Frage, was ist wirklich? In Bezug auf ihn fragen sich die Menschen seitdem, wer ist denn Jesus wirklich? Als er das mal seine Jünger fragte, platzte das denn aus seinem Freund Petrus heraus, du bist der Christus, also der Messias, der Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und beim Lesen der Berichte, finde ich, der Freunde von Jesus, spürt man das dann so richtig, dass in der gemeinsamen Zeit diese Frage dann sich ausweitete, wenn das die Wirklichkeit wäre, was der Petrus da behauptet hat. Also Wirklichkeit, das Wort ist ja so schön, das ist also nicht nur wahr, sondern dann würde es auch wirken auf unser Leben, wenn das stimmt. Dann können wir ja an jedem Tag mit seinem Wirken rechnen. 6 Tage nach diesem Gespräch gewährte Gott dann 3 Freunden von Jesus einen Blick in die alles entscheidende Wirklichkeit. Warum auch immer es diese 3 sind, 3 ist jedenfalls im hebräischen Denken durch 3 Zeugen bestätigt, eine Sache wahr, also wirklich. Der Bericht davon, von diesem Geschehen, ist heute Grundlage der Predigt und wir gucken uns das an unter dem Titel Die Wirklichkeit sehen. Die Wirklichkeit sehen. Muss das weg? Och, eigentlich habe ich nicht immer so weit runter. Vielen Dank. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, das gibt es auch in den anderen Evangelien, diesen Bericht, aber wir lesen nach dem Matthäusevangelium, Kapitel 17, die ersten 8 Verse. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt, wörtlich, vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Vom Licht hatten wir es ja vorhin schon mal. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Dieses Ereignis kann uns ja den Atem verschlagen. Am Freitag mit den Jugendlichen sprachen wir darüber, dass einem das ja auch unwirklich vorkommt. Kann man das glauben? Das ist ja Wahnsinn. Es kann einem nicht nur den Atem verschlagen, sondern unser Leben verändern, behaupte ich. Und das gucken wir uns mal in drei Abschnitten etwas näher an. Erstens die außergewöhnliche Erfahrung. Zweitens die wichtigste Erkenntnis. Drittens der entscheidende Blick. Die außergewöhnliche Erfahrung. Jesus verbringt mit seinen Schülern jetzt also eine Woche, in der sie entscheidende Hinweise darauf bekommen, wer er ist. Der Zeitraum von 6 Tagen und auch das Setting so auf einem Berg macht deutlich, dass es hier um eine Begegnung mit Gott geht. Jesus hat diese Begegnung gesucht. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, dass das alles geschah, während er betete. Das menschliche Angesicht von Jesus wird jetzt verwandelt, steht dort. Gott strahlt ihn an und bringt seine Herrlichkeit an Jesus zum Ausdruck. Und dann erscheinen die zwei bedeutendsten Personen des Alten Testaments. Ich denke, das kann man so sagen. Mose als der Urbegriff eines Propheten steht für den ersten Teil der Heiligen Schriften, das sogenannte Gesetz im hebräischen Tora. Durch ihn hat Gott den ersten Bund mit seinem Volk vermittelt. Mose ist die entscheidende Person der alttestamentlichen Geschichte. Elia gilt als der größte Prophet, der für den zweiten Teil des Alten Testaments, also der Heiligen Schrift, besteht, der Propheten genannt wird. Es gäbe noch einen dritten Teil, aber diese beiden Begriffe werden oft für die Gesamtheit der Heiligen Schriften des Alten Testaments, also der Juden, verwendet. Und jetzt wird mehreres deutlich, nämlich dass alles, was Gott bis dahin uns Menschen offenbart hat, in Jesus zur Erfüllung kommt. Denn alle Teile der Heiligen Schrift des Alten Testaments haben von dem Retter gesprochen, von dem Messias, den Gott senden wird. Und davon, dass durch ihn und in ihm die Herrlichkeit Gottes erfahrbar wird für uns Menschen. In Zeit und Ewigkeit. Und das, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Und das alles haben die Jünger jetzt plötzlich vor Augen. Sie sehen das. Nach dem Lukas-Evangelium sprechen die beiden mit Jesus über seinen bevorstehenden Tod. Und das ist ganz besonders interessant, weil diese beiden Menschen einen besonderen Tod erlebt haben. Von Mose wird berichtet, dass er starb, aber dass man seine Leiche nie gefunden hat. Das ist geheimnisvoll. Von Elia wird berichtet, dass er nicht mal starb, sondern direkt in den Himmel aufgehoben wurde. Und jetzt reden diese beiden großen Personen, die beiden großen Boten Gottes, mit dem besonderen Ende ihres Lebens, mit dem noch viel größeren und dem noch viel besondereren Ende. Den Jüngern erscheint hier auf einen Blick die geballte Glaubensgeschichte des Volkes Gottes. Und Gott zeigt, dass sie mit Jesus an ihr Ziel kommt, dass sie mit Jesus erfüllt wird. Er ist der Retter. Durch ihn bringt Gott der Welt sein Heil. Die menschliche Erscheinung von Jesus hat ja ansonsten seinen Freunden und vielen anderen lauter Raum zum Zweifel daran gelassen, ob er es denn wirklich ist und ob man mit ihm wirklich so rechnen kann und ob in ihm alles zu finden ist. Und jetzt haben sie gerade mal den Durchblick. Bald wird Jesus so sterben, als wäre er nicht der Sohn des lebendigen Gottes. sondern der größte Verlierer der Welt. Seine Freunde sehen hier aber die Wirklichkeit, dass Jesus Gott in Person ist und das, was er tut, Gottes Handeln ist. Dass sich an ihm Gottes Herrlichkeit zeigt, menschlich wahrnehmbar. Was ist das für ein großartiger Moment im Leben dieser drei Freunde von Jesus? Da möchte man doch am liebsten die Zeit anhalten. Da möchte man doch sagen, stopp, so bleibt es jetzt bitte in meinem Leben. Komm, wir bauen hier ein paar Hütten und dann haben wir es schön. Wenn wir doch schon mal so mit Gott das alles so klar sehen, das muss man doch festhalten. Das hat seinen guten Grund, dass wir manchmal auch zig Jahre lang unsere Glaubenserfahrungen mit Gott erzählen. Hat manchmal auch schlechte Gründe, dass wir uns vielleicht die aktuellen vorenthalten, weil wir den Kontakt mit ihm gar nicht suchen. Das könnte sein. Aber das will man so gerne behalten. Aber Petrus weiß gar nicht, was er redet. Gott schenkt ihnen hier eine außergewöhnliche Erfahrung. Sie ist außergewöhnlich, also nicht gewöhnlich. Sie ist nicht als Dauerzustand gedacht. Gott lässt uns nicht die unsichtbare Wirklichkeit immer sehen, sondern an dieser Stelle kurz, damit wir daran festhalten, wenn uns im Staub dieser Welt alles wieder unwirklich vorkommt. Dafür sind diese Erfahrungen. Diese außergewöhnliche Erfahrung können die Jünger nicht mitnehmen. Aber das, was sie dabei von Jesus entdecken, darum geht es als zweites, die wichtigste Erkenntnis. Die Wolke zeigt die Gegenwart Gottes. So können wir es oft im Alten Testament schon lesen. Und die Stimme macht uns wie bei der Taufe von Jesus deutlich, wer Jesus ist. Eben der geliebte Sohn. Und jetzt das Atemberaubende, das wird hier nicht zum Ausdruck gebracht, aber der uns Menschen zu seinen geliebten Töchtern und Söhnen machen soll. Zu Gottes geliebten Töchtern und Söhnen. Für unsere Ohren klingt das unglaublich. Der Apostel Petrus hat etliche Jahre danach das noch einmal schriftlich festgehalten in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, wo er daran erinnert, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln, also Märchen, gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Dieses Geschehen war so richtig zu begreifen, erst nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Da wurde er als Sohn Gottes nochmal ausgewiesen. Sonst hätte Gott ihn nämlich nicht auferweckt. Dann wäre er ein Lügner gewesen. Da wurde gezeigt, dass Jesus den Tod besiegt hat und die himmlische Herrlichkeit durch ihn zugänglich wird. Da tauchte dieses Licht und die verwandelte Gestalt von Jesus wieder auf. Petrus erinnert daran. Und zwar im Zusammenhang damit, dass Jesus eines Tages noch einmal in dieser Welt erscheinen wird. Und dann werden ihn alle so erkennen in seiner Herrlichkeit. Und dann nimmt er alle, die ihm glauben, mit in sein ewiges, herrliches Dasein, in die Herrlichkeit Gottes. Darauf steuert die ganze Weltgeschichte zu, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Und das wird auch an diesem Geschehen deutlich. Und es wird uns berichtet hier, weil wir den Zeugen das wirklich glauben können und sollen. Gott ist nicht fern geblieben, ihr Lieben. Er ist in seinem Sohn wirklich zu uns gekommen. Wir haben es ja eben schon thematisiert, auch mit den Liedern. Er will unser Leben zu seinem Ziel bringen. Er liebt dich so, dass er dich in Ewigkeit bei sich haben will. Das kommt zum Ausdruck. Und dafür hat er seinen Sohn eingesetzt. Der Philosoph Sören Kierkegaard erzählt folgende Geschichte. Ein König verliebte sich in ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, ohne adligen Stammbaum und ohne Bildung. Sie lebte in einer einsamen Hütte, also armseligen Hütte, und lebte als Bäuerin. Aber der König liebte sie. Wie kann ich dieser Frau nur meine Liebe offenbaren, hat er sich gefragt. Und dabei wissen, dass sie mich auch liebt und nicht nur das, was sie von mir bekommen könnte. Seine Ratgeber sagten ihm dann, befiehl ihr einfach, deine Frau zu werden. Du besitzt alle Macht, jeder fürchtet deinen Zorn, die ganze Welt zittert vor dir. Nein, sagt der König, Macht kann keine Liebe erzeugen. Ich kann mir wohl ihren Gehorsam sichern. Aber es geht mir nicht um erzwungene Unterwerfung. Ich sehne mich danach, dass sie mich liebt. Alle Macht der Welt kann die Tür eines Herzens nicht aufschließen. Sie muss von innen geöffnet werden. Der König wollte aber auch keiner anderen Frau sein Herz schenken, und so wurde seine Liebe auch zu seinem Schmerz. Man machte weitere Vorschläge. Du kannst die Frau auch in den Adel erheben, sie mit Geschenken überschütten, in Purpur und Seide kleiden, sogar zur Königin krönen lassen. Wenn du sie dann in deinen Palast bringst und sie da deine Macht sieht und deinen großen Reichtum, und dann wird sie doch wahrscheinlich überwältigt sein. Aber der König meinte, aber wie könnte ich dann jemals wirklich wissen, ob sie mich liebt? Um meiner selbst willen und nicht nur um der Geschenke willen. Ihm blieb nur eine Alternative. Der König verließ seinen Thron. Er setzte seine Krone ab, legte sein Zepter weg und zog seinen Purpurmantel aus. Er wurde selbst ein Bauer. Nicht nur der äußeren Gestalt nach, sondern er lebte wie ein Bauer. Es wurde sein Wesen und er trug die Last. Das hört sich so romantisch an, aber das ist eine andere Darstellung der Geschichte, die unser Gott wirklich gewählt hat. Der ist wirklich Mensch geworden, hat sich all seiner Macht entkleidet, entleert, lesen wir im Philipperbrief, wird es so beschrieben. Und dann kam er in sein Eigentum, in diese Welt, in armseliger Gestalt und lief Gefahr, verkannt zu werden, und wurde es dann auch. Viele nahmen ihn nicht auf, aber dieses Risiko ging Gott ein, weil er dich liebt und so gerne möchte, dass du die Tür deines Herzens von innen öffnest für ihn. Er sucht nicht nur deine ergebene Anerkennung, er sehnt sich danach, geliebt zu werden. Und den Freunden von Jesus wird hier klar, dass ihnen in Jesus Gott selbst begegnet, dass seine Liebe ihnen gilt. Das ist die wichtigste Erkenntnis auch deines Lebens. Wenn auch sonst alles, was du in dieser Welt erfahren kannst, nicht wahr sein sollte, nicht wirklich sein sollte. Das ist die Wirklichkeit, mit der du leben kannst. Keine Erkenntnisse über Dinge dieser Welt wirst du mit in die Ewigkeit nehmen, wird alles unwichtig werden. Aber diese Erkenntnis bringt dich in die Ewigkeit. Und sie verändert dein Leben schon heute. Das gucken wir uns als Drittes an. Der entscheidende Blick. Die Begegnung mit Gott ruft beim Menschen Schrecken hervor. Das erwarten wir vielleicht heute, wo wir uns das fast abgewöhnt haben, irgendwas noch als heilig anzusehen und zu ehren und zu achten. In unserer Gesellschaft geht uns das vielleicht ein bisschen ab, aber das ist völlig üblich, nicht nur damals, auch heute, wenn Gott wirklich Menschen begegnet, dann ruft das oft auch Schrecken hervor. In unserem Misstrauen und unserer Selbstherrlichkeit und unserer Selbstumkreisung passen wir nicht mit dem Gott zusammen, dessen Wesen Liebe ist. Wir haben es vorhin ja schon beschrieben. Das geht nicht. Das prallt aufeinander. Und wer prallt weg, wenn ich mit Gott aufeinander prall? Kein Mensch kann Gott sehen und dabei am Leben bleiben, hatten wir vor 2 Wochen erst. Damit hatten die Jünger völlig recht, deswegen fallen sie auch zu Boden. Aber durch Jesus begegnet Gott uns so, dass uns nicht das Leben genommen wird, sondern dass wir zum Leben erweckt werden. Und Jesus legt ihnen die Hand auf. Er tritt zu ihnen, legt ihnen die Hand auf und spricht sein berühmtes, vielleicht manchmal bei uns schon abgegriffenes, aber immer nötiges und total wesentliches: Fürchte dich nicht. Diese Heinis hier haben vor Augen, was sie vor Gott verdient haben, und Gott legt ihnen die Hand auf. Ja, dieses Wort Heini ist interessant. Ich habe ja dann einen Klassenkameraden gehabt in meinem Studium, der Heini hieß. Da musste ich was anderes sagen. Ich habe das einmal gemacht. Aber wir haben uns immer gut verstanden. Ja, und die Hand, die Jesus ihnen auflegt, ist Gottes Hand. Und er will nicht dein Verderben und nicht dein Unglück. Auch wenn dein Leben dir diesen Eindruck vielleicht oft zu vermitteln scheint. Aber Gott will dir in der vertrauensvollen Gemeinschaft mit ihm das echte, das ewige, das gültige Leben schenken. Deshalb ist er in seinem Sohn gekommen und spricht auch zu dir: Fürchte dich nicht. Und jetzt kommt, eigentlich gibt es sowas nicht, aber das ist einer meiner Lieblingssätze in der Bibel. Ich pflege sowas eigentlich nicht, aber wenn ich diesen Satz lese, bin ich immer bewegt. Da trauen die Jünger sich und heben wieder die Augen und sie sehen niemand als Jesus allein. Och, wie schade. Nein, das ganze schöne Brimborium ist weg. Überhaupt nicht schade. Die Special Effects, ja, die man in Filmen, ich habe heute Morgen mit meinem Sohn über einen Film gesprochen, den wir gestern geguckt haben. Naja, manchen Film guckt man ja nicht wegen des Inhalts, sondern einfach wegen der Effekte und so. Ja, das mag ja sein, aber die Spezialeffekte, die bringen dich nicht durchs Leben. Die tragen dich, wenn es drauf ankommt. Das mag ja ein schönes Beiwerk sein. Den Jüngern bleibt zurück Jesus. In allen Erfahrungen, die du machen kannst, geht es darum, dass du erkennst, dass Jesus der Entscheidende ist. In ihm ist Gott bei dir, ob du ihn jetzt siehst oder nicht. Manchmal hat man das ja so, dass sich irgendwas einprägt in den Blick und überall, wo man hinguckt, hat man das auch vor Augen, oft bei hellen Dingen. Darum geht's, dass du in allem mit Jesus rechnest. Dass der jetzt das ist, was du sehen kannst. Das ist der entscheidende Blick für dein Leben. Wir erfahren das gültige Leben, und so sagt es Gott mit dieser Stimme, indem wir ihm vertrauen und auf ihn hören. Das hatte schon Mose mal gesagt: Gott wird euch einen Propheten wie mir aus eurer Mitte erwecken. Den sollt ihr hören. Spannend. Auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint, Jesus will sich dir an jedem Tag mitteilen. Durch das, was wir in der Bibel von ihm lesen können. Vorwiegend. Und im Gebet, im Gespräch mit ihm, möchte er das aktuell machen für dich. Auf deine Lage anwenden, in deiner Freude und in deinem Leid. In deinen Niederlagen und in deinen Erfolgen, in deiner Familie, an deiner Arbeit, in deiner Zeiteinteilung, in deinen Hobbys, in deinen Beziehungen, in deiner Gemeinde. Und Christoph Morgner, der ehemalige Präses unseres Dachverbandes, der erzählt von einer muslimischen Dichterin und Kinderbuchautorin, die auf einer Buchmesse in der Türkei an einen Stand der evangelischen Karmelmission kam. Sie wollte dort die Mitarbeiter zum Islam bekehren. Der Islam sei eine Religion des Friedens und der Liebe. Mohammed habe ja keinem Menschen etwas Böses angetan. Die beiden Gesprächsparteien waren sich darüber jetzt sehr unterschiedlicher Meinung. Und weil man sich irgendwie auch nicht einigen konnte, schenken die Mitarbeiter ihr einfach ein neues Testament. Höflicherweise steckte sie das auch ein. Einige Monate später kam die Dichterin wieder vorbei. Die Mitarbeiter erkannten sie kaum, weil sie ihre streng islamische Kopfbedeckung gar nicht trug. Und sie sagte: Ich will mich kurz fassen. Ich bin hier, um euch zu danken. Ihr habt mir auf der Buchmesse den schönsten Liebesbrief des Universums geschenkt. In diesem schönen Liebesbrief begegnete mir mein Gott und Heiland Jesus Christus. Und dann berichtet sie weiter: Kaum saß ich zu Hause am Arbeitstisch, fing ich an, das Neue Testament durchzulesen. Ich las und las und las. So ein Buch habe ich noch nie gelesen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Alle meine Sorgen habe ich vergessen und empfand einen tiefen Frieden, während ich das so las. Und heute bin ich vielleicht der glücklichste Mensch in der Türkei. Jesus, der Sohn Gottes, ist mein Herr und Tröster. Kann man ein größeres Glück haben? Du kannst Jesus in allem, was dich bewegt, zutiefst vertrauen. Durch ihn ist Gott unsichtbar für dich da. Und wenn dir dieser Glaube verloren gegangen ist, dann darfst du heute zu ihm zurückkommen. Die Wirklichkeit sehen. Jesus Christus ist die entscheidende Wirklichkeit. Er hat sich aus Liebe für dich hingegeben. Er wirkt jederzeit für dich und durch dich. Das ist der entscheidende Blick für dein Leben. Amen.